Viele Menschen spüren tief in sich, dass sie geistlich feststecken, sie wissen, was gut wäre, aber ihnen fehlt die innere Kraft dazu. Äußerlich mag alles religiös ordentlich aussehen, Gottesdienst, Bibelkenntnis, christliche Tradition, und doch bleibt das Herz leer, müde und ohne wirkliche Veränderung. Die Begegnung Jesu mit dem gelähmten Mann am Teich Bethesda legt diese versteckte Ohnmacht bloß und eröffnet zugleich einen Weg in ein neues, belebtes Leben. Die Ohnmacht des Menschen und die Unzulänglichkeit von Religion. Die Szene am Teich Bethesda ist von heiligem Rahmen umgeben, Jerusalem, der Tempel ganz in der Nähe, ein Fest der Juden, der Sabbat und ein Teich, an dem sich immer wieder etwas Übernatürliches ereignet. Alles erinnert an Gottes Geschichte mit seinem Volk, an Gebote, Feste und Ordnungen. Und mitten in dieser frommen Umgebung liegt ein Mensch, 38 Jahre gelähmt, unfähig, auch nur einen entschlossenen Schritt zu tun. Johannes beschreibt, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Die heilige Kulisse ist eindrucksvoll, aber sie verändert sein Inneres nicht. Die fünf Säulenhallen sind wie ein Vordach des Gesetzes, eine gute, von Gott gegebene Ordnung, unter dem sich doch nur Elend sammelt. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Das Auge sieht religiöse Ressourcen in Fülle, das Herz stößt auf eine bleibende Ohnmacht. Was ist eine Religion? Die beste Definition dafür findet sich nicht im Webster-Wörterbuch. Religion bedeutet, Gott anzubeten und sich zu benehmen, ohne Christus. Religion ist einfach, dass du dein Bestes versuchst, Gott anzubeten, dich richtig zu verhalten, um Gott zu gefallen, und ein vollkommener Mensch zu sein, alles ohne Christus. Obwohl alles gut sein mag, du betest Gott gemäß den Vorschriften an und benimmst dich, ist doch alles ohne Christus. Damit legt Johannes eine tiefe Diagnose frei. Das Gesetz Gottes ist gut, heilig und gerecht, aber es kann dem geistlich kraftlosen Menschen keine innere Kraft einpflanzen. Paulus fasst es so, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nicht erst, als wir schwach, aber noch irgendwie bewegungsfähig waren, sondern als wir kraftlos waren, wie der Gelähmte, der das Wasser zwar sieht, aber nicht erreichen kann. Religion in dem Sinn, dass der Mensch durch eigene Hingabe, moralische Disziplin und sorgfältige Ritualtreue zu Gott aufsteigen möchte, setzt eine Stärke voraus, die im gefallenen Menschen nicht vorhanden ist. Sie stellt Forderungen, ohne Leben zu geben, sie sagt, wenn du schnell genug bist, wenn du die richtige Reihenfolge einhältst, wenn du dich nur konsequent genug anstrengst, wird Heilung möglich. Doch der Mann am Teich antwortet auf Jesu Frage mit einem Satz, der sein ganzes Gefängnis beschreibt, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Er hat Regeln, Engel, Wasser, heilige Stadt, aber er hat keine Kraft, kein Leben, kein Herz, das befreit ist. Unter den Säulenhallen liegen Blinde, Lahme, Verdorrte, ein Bild für das, was im Menschen geschieht, wenn die Gebote Gottes auf ein totes, kraftloses Herz treffen. Blinde haben keine geistliche Sicht, Lahme keine Kraft zum Gehorsam, Verdorrte kein inneres Saft- und Kraftreservoir. Es fehlt nicht an religiösen Mitteln, es fehlt an innerer Fähigkeit. So beschreibt Paulus das Gesetz, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Das Problem liegt nicht im Gesetz, sondern im Fleisch, in der alten, von Gott getrennten Natur. Selbst ein perfekter Regelkatalog kann ein totes Herz nicht lebendig machen, er kann nur offenlegen, wie tief die Ohnmacht reicht. Die Geschichte am Teich Bethesda zeigt darum nicht zuerst die Hartherzigkeit einer bestimmten religiösen Gruppe, sondern die Ausweglosigkeit des Menschen, der zwar ahnt, dass Gott heilig ist, aber keinen Zugang zu der Kraft hat, die Heiligkeit wirklich zu leben. Für Menschen, die sich in diesem Bild wiederfinden, ist diese Einsicht schmerzlich und befreiend zugleich. Schmerzhaft, weil sie die letzte Hoffnung auf religiöse Selbstverbesserung zerschlägt, befreiend, weil sie den Blick öffnet für eine Hilfe, die nicht aus uns selbst kommen kann. Wenn das eigene Bemühen, fromme Formen auszufüllen, nur die innere Ermüdung verstärkt, ist das kein Beweis dafür, dass Gott fern wäre, sondern ein Hinweis darauf, dass er uns über die Grenzen der Religion hinausführen will. Der Gelähmte hat nichts vorzuweisen außer seiner langen Geschichte des Scheiterns, und genau dort tritt der Sohn Gottes an seine Seite. In dieser Spannung beginnt wahre Hoffnung zu wachsen, nicht dort, wo die religiösen Mittel noch einmal verfeinert werden, sondern dort, wo im Licht Gottes anerkannt wird, dass ohne sein lebendiges Eingreifen auch die beste Religion nur ein Dach über einem Krankenlager bleibt. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Wer im Spiegel von Bethesda erkennt, dass selbst ernsthafte religiöse Bemühung die innere Ohnmacht nicht aufheben kann, steht näher an der Hilfe Christi, als er denkt. Die Erkenntnis des eigenen Unvermögens ist nicht das Ende des geistlichen Weges, sondern der Punkt, an dem die Suche nach dem lebendigen Sohn Gottes die ritualierte Selbstrettung ablöst. Die belebende Kraft des Sohnes, vom Tod ins Leben. In die stagnierende Atmosphäre von Bethesda hinein tritt einer, der sich nicht in die gewohnten Bahnen einfügt. Jesus vermischt sich nicht mit der wartenden Menge, er beobachtet den gelähmten Mann und weiß, dass es schon lange Zeit so mit ihm war. Seine erste Bewegung ist nicht ein Eingriff in den Teich, nicht eine religiöse Verbesserung der bestehenden Heilungsordnung, sondern eine persönliche Zuwendung: Willst du gesund werden? Die Frage wirkt fast provozierend, aber sie öffnet das Innenleben des Mannes. Er antwortet nicht mit einem klaren Ja, sondern erzählt von Teich, Wasser, Engel und eigener Unterlegenheit. Seine Hoffnung ist vollständig an ein bestimmtes religiöses Muster gebunden, und zugleich erlebt er seine radikale Unfähigkeit, diesem Muster zu entsprechen. In dieses Dilemma hinein spricht Christus kein moralisches Urteil, sondern ein schöpferisches Wort. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Die Bedeutung dieses Zeichens ist, dass, als die Praxis der Gesetzesbefolgung in der jüdischen Religion wegen der Unfähigkeit des Menschen zu einer Unmöglichkeit wurde, der Sohn Gottes kam, um die Toten lebendig zu machen. Das Gesetz konnte kein Leben geben, aber der Sohn Gottes gibt den Toten Leben. Als wir noch schwach waren, kam er, um uns lebendig zu machen. Johannes vermerkt nüchtern, und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Zwischen Jesu Wort und der Heilung liegt kein sichtbarer Zwischenschritt, kein Ringen, kein halb erfolgter Bewegungsversuch. Das Wort des Sohnes trägt die Kraft in sich, die es gebietet. Hier zeigt sich, was Jesus später über sich selbst aussagt: Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Die Gelähmung ist mehr als ein körperliches Detail, sie steht für einen Zustand des Todes mitten im Leben. Der Mann lebt biologisch, aber im Hinblick auf Gottes Willen ist er bewegungsunfähig. Im Licht dieser Aussage Christi verstehen wir den Vorgang tiefer: Wo das Wort des Sohnes Gottes gehört wird und sich im inneren Raum schafft, ereignet sich eine Auferweckung aus einem Zustand des Todes. Darum heißt es weiter: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Der Gelähmte am Teich erlebt in seinem Leib, was geistlich mit jedem geschieht, der dieser Stimme begegnet. Das Leben, das im Sohn ist, ist nicht bloß eine Kraft neben Gott, sondern der Ausdruck des Vaters selbst, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Dieses Leben bleibt nicht bei Gott, sondern dringt in die Wirklichkeit ohnmächtiger Menschen ein. Es macht nicht nur gesund, es macht fähig. Das wird sichtbar in der Symbolik des Bettes. Jahrzehntelang war das Bett der Ort, der den Mann trug, begrenzt und festgelegt hat. Nun trägt er selbst das Bett. Was früher zum Zeichen seiner Ohnmacht war, wird im Licht Christi zum Zeugnis einer neuen Fähigkeit. Das ist mehr als ein Wunderbericht, es ist ein Bild für die Veränderung der inneren Statik eines Menschen. Unter dem Wort Christi wechselt er vom passiven Erleiden zum aktiven Gehen, vom Ausgeliefertsein an Umstände zum Gehorsam aus neuer Kraft. Die belebende Kraft des Sohnes ist deshalb nicht einfach eine religiöse Aufmunterung, sondern ein Eingriff auf der Ebene des Seins. Derjenige, von dem Johannes sagt, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben, kommt bis an den Rand unseres inneren Teiches, dorthin, wo alle eigenen Versuche sich erschöpft haben. Seine Stimme stellt den Menschen nicht zuerst vor neue Aufgaben, sondern macht ihn lebendig, damit Gehorsam überhaupt möglich wird. Das Evangelium ist darum nicht primär eine Einladung zu moralischer Anstrengung, sondern die Mitteilung, dass der Sohn Gottes in unsere Ohnmacht gekommen ist, um uns zu beleben. Und gerade weil diese Belebung von außen kommt, bleibt sie auch dann tragfähig, wenn alte Schwächen sich erneut bemerkbar machen. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Wo das Wort des Sohnes Gottes im Herzen nicht mehr nur als Information, sondern als gegenwärtige Stimme gehört wird, tritt an die Stelle müder Selbstverbesserung eine von Gott herkommende Belebung, die den innerlich Gelähmten aus seiner Starre löst und ihm einen neuen, von Christus getragenen Lebensgang schenkt. Leben statt Ritual, Christus über religiösen Formen. Kaum hat der geheilte Mann sein Bett genommen und geht, stößt das neue Leben auf den Widerstand der alten Ordnung. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Anstatt dass Freude über die Wiederherstellung eines seit Jahrzehnten Gelähmten aufbricht, richtet sich der Blick auf die Regelverletzung. Das Leben, das eben noch wie ein Wunder aufgeleuchtet ist, wird nach juristischen Kriterien beurteilt. Damit tritt ein Spannungsfeld klar hervor: Da ist ein Gott, der in seinem Gesetz gute Ordnungen gegeben hat, und da ist ein religiöses System, das diese Ordnungen über den Menschen stellt, für die sie eigentlich da sind. Jesus bringt dieses Missverhältnis an anderer Stelle auf den Punkt: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Am Teich Bethesda zeigt sich, wie Religion diese Perspektive verkehrt: Der Mensch bleibt jahrzehntelang ohne Ruhe, damit der Sabbat formal gewahrt ist. Das Lebendigmachen des Lebens durchbricht das Ritual der Religion. Die Religion ist vom Leben beleidigt und beginnt von diesem Punkt an ihren Widerstand gegen das Leben. Der Sabbat ist um des Menschen willen da und sollte eine Ruhe für den Menschen sein. Die Gesetzesbefolgung der Religion brachte dem Mann, der 38 Jahre krank war, keine Ruhe, aber das Lebendigmachen des Lebens tat es in einer Sekunde. Dennoch kümmerten sich die religiösen Leute nur um das Ritual der Sabbatbefolgung, sie hatten keine Sorge um die Ruhe des kranken Mannes. Jesus antwortet auf die Anklage nicht mit einer Kasuistik, sondern mit einem Satz, der tief in Gottes Wesen hineinreicht: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Während die religiösen Leiter meinen, Gott ruhe vor allem in eingehaltenen Vorschriften, offenbart Jesus einen Vater, der gerade dort wirkt, wo Menschen noch nicht zur wahren Ruhe gefunden haben. Das belebende Handeln Gottes steht damit quer zu einer Religiosität, die vor allem darauf bedacht ist, Rituale nicht zu verletzen. Die Heilung am Sabbat ist kein provozierender Regelbruch um des Effekts willen, sondern die Offenbarung, dass Gottes wahre Sabbatruhe die Wiederherstellung des Menschen einschließt. Wo das Leben Christi in einen Menschen eindringt, werden Formen nicht automatisch zerstört, aber sie verlieren ihren absoluten Charakter. Sie sind nicht länger der Maßstab, an dem sich alles entscheidet, sondern werden daran gemessen, ob sie dem Leben dienen oder es behindern. Dieses Spannungsfeld wird noch deutlicher, wenn Jesus über die Zeugen spricht, die auf ihn hinweisen: Johannes der Täufer, seine eigenen Werke, die Stimme des Vaters und die Heilige Schrift selbst. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ewiges Leben in ihnen zu haben, und gerade jene sind es, die über mich Zeugnis ablegen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Hier fällt ein helles Licht auf religiöse Formen. Sie können wahrhaftig Zeugnis ablegen, sie können auf Christus hinweisen, und doch kann der Mensch in ihnen stehen bleiben, ohne den zu suchen, auf den sie zeigen. Die jüdischen Führer hatten das Gesetz, die Propheten, den Tempel und ein feines System von Traditionen, und sie standen doch dem Leben gegenüber, das vor ihnen stand. Der Konflikt zwischen Jesus und der Religion seiner Zeit ist deshalb nicht primär ein moralischer, sondern ein ontologischer. Es geht um die Frage, ob der Sohn Gottes als Quelle des Lebens anerkannt wird oder ob man meint, dieses Leben in Formen festhalten zu können. Wenn Jesus ankündigt, dass der Vater das ganze Gericht dem Sohn gegeben hat, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, verschiebt er den Mittelpunkt des Glaubens weg von religiösen Systemen hin zu seiner Person. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, auch wenn er noch so konsequent Feste feiert und Sabbate hält. Umgekehrt gilt: Wer zum Sohn kommt, steht unter dem Zuspruch, dass er nicht ins Gericht kommt, sondern aus dem Tod ins Leben hinübergegangen ist. Im Licht der folgenden Verse wird deutlich, dass es einmal eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des Gerichts geben wird. Die Entscheidung darüber fällt nicht an der Frage, wie perfekt religiöse Rituale eingehalten wurden, sondern an der Beziehung zu dem, der das Leben in sich selbst trägt. Formen können diese Beziehung fördern, aber sie können sie auch verdecken, wenn sie an die Stelle des lebendigen Christus treten. Es sagten nun die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Wer im Spannungsfeld zwischen Tradition und lebendiger Nachfolge steht, findet Ruhe, wenn Christus selbst zur Mitte wird, wo seine Person und sein Leben über allen Formen stehen, verlieren Rituale ihre tyrannische Macht, werden zu hilfreichen Wegweisern und machen Raum für eine stille, tragfähige Hoffnung, die nicht an äußeren Mustern hängt, sondern an dem Sohn, der lebendig macht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.